ARD. ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Herzlich willkommen zu ESC Update im Juni, eurer Insel, eurer Oase, eurem Safe Space hier in der ARD Audiothek, wo euch mal niemand mit dieser Fußball-EM belästigt. Habt ihr wahrscheinlich gedacht, naja, ganz so ist es nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch über Thomas Mohr. Hallo.
Hallihallo, beste Grüße aus Hamburg.
Und jetzt bitte nicht wegschalten, bitte. Ich verspreche, ich werde keinen einzigen Fußballernamen nennen heute. Es geht bei uns natürlich ausschließlich um die Musik. Thomas, wir beide sprechen heute darüber, welche ESC-Songs wir uns auch gut im EM-Stadion zum Beispiel vorstellen könnten. Außerdem blicken wir in die Schweiz, die übrigens jetzt gerade spielt, aber egal, und besprechen mit unserer ARD-Korrespondentin die möglichen ESC-Austragungsorte des kommenden Jahres. Und wir geben euch noch einen Einblick hinter die Kulissen. Es geht darum, wie wird der ESC und das Drumherum gemacht? Insbesondere geht es heute um die Audiodeskription. Auf die schauen wir mal drauf. Stell dir vor, du müsstest einen ESC-Beitrag in Echtzeit beschreiben für Leute, die nicht oder eben nur schwer sehen können. Glaubst du, du könntest das gut machen? Glaubst du, dir liegt sowas, Thomas?
Ja, ich habe den ESC ja auch schon mal kommentiert fürs Radio von 2010 bis 2012 und das war ja eigentlich für Leute, die das Bild nicht vor Augen haben, aber Audiodeskription ist ja noch ein bisschen umfangreicher. Also da erzählen sie ja auch, oh, Isa guckt nicht in die Kamera und guckt jetzt in eine brennende Tonne und geht dann rüber zu, was weiß ich, dem brennenden Haus während der Songs. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Um das damals zu rechtfertigen, dass es überhaupt eine Audioübertragung gab, war aber das Argument, dass man es fürs Radio für Leute, die es nicht sehen, mehr erklären muss als für Leute, die natürlich Möglichkeit haben, alles am Fernsehen zu erkennen.
Wir haben heute jemanden zu Gast, der für den aktuellen ESC die Audiodeskription gemacht hat. Er erzählt uns mal, worauf man da so achten muss und wo auch der Unterschied ist zum Beispiel zwischen einer Radioübertragung, da haben wir auch drüber gesprochen, und er hat ein kleines Spiel mitgebracht, also freut euch drauf. Thomas, der ESC ist jetzt 7 Wochen her. Unser letzter Podcast ist 6 Wochen her. Es hat sich vieles gelegt, aber viele Gedanken zum ESC sind vielleicht jetzt erst gereift. Gibt es noch was zum ESC von Malmö dieses Jahr, was dir noch auf der Seele liegt?
Ja, ich habe mir da so ein paar Spiegelstriche gemacht.
Als hätte ich es geahnt.
Ja, eine Sache tut mir unglaublich leid, muss ich sagen. In der Folge am 14. Mai, also nach dem Finale, hast du mich gefragt, wo ich es denn geguckt habe. Und ich habe ehrlicherweise geantwortet, ich habe mit einer ARD angefangen, bin dann aber auf schwedischen Fernsehen gewechselt. Das aber ohne Begründung, warum. Und das ärgert mich im Nachhinein total, weil das den Eindruck erwecken könnte, dass ich Thorsten Schorn nicht ertragen kann oder so. Das war es überhaupt nicht, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, weil ich das mit zwei Hardcore-Fans geguckt habe, die sprachlich wirklich sehr begabt sind und mir schwante schon, dass jede einzelne Moderation filetiert wird, ja, mit dem Degen oder mit dem Florett. Und ich brauche den ESC ja auch als Vorbereitung für unseren Podcast. Und das war mir eine Baustelle zu viel in dem Augenblick. Also ich wollte das alles in Ruhe nacharbeiten. Ich habe es noch gar nicht gemacht, aber ich habe dazu eine Anekdote, die auch in die Richtung geht. Ich war bei einer Konfirmation in Frankfurt, mit Family natürlich. Und da waren die Taufpaten von dem Konfirmanden, die kamen aus Münster. Und die sind halt mit Thorsten Schorn aufgewachsen. Die haben immer WDR 1 live gehört und WDR 2 und Thorsten Schorn moderiert da. Und die kamen, und mit denen rede ich immer über den ESC, wenn es irgendwelche Family-Sachen gibt. Und die kamen auf mich zu und sagten, Thorsten Schorn, das war ja toll. Und da konnte man gar nichts Kritisches mal sagen. Ich habe so ein bisschen so angedeutet, ja, da ist ja so ein bisschen so ähnlich gewesen wie Peter Urban. Das haben die aber gar nicht als Spitze oder so empfunden. Sagen, ja, genau, er war wie Peter Urban, gar nicht viel anders. Und was soll man sich dann da großartig erheben über die Meinung der Masse? Denn auch in der Presse kam tatsächlich Thorsten Schorn ja überwiegend sehr, sehr gut weg. Wir haben seine Moderationsleistung hier auch gar nicht erwähnt im Podcast. Müssen wir jetzt auch gar nicht, denn letztlich kann er sich doch über die ganze Presse und die positive Presse freuen. Dann habe ich noch einen Spiegelstrich auf meiner Liste. Da steht jetzt Fußball-EM-Fans. Ja, also jetzt, wo wir Fußball-Europameisterschaft gucken und diese Fans in Deutschland, das sind ja ganz entzückende Bilder, die man überall sieht, wie die sich so verbrüdern, dann habe ich das so ein bisschen mit dem ESC verglichen und so ein bisschen mit unserer Berichterstattung auch verglichen. Und das spiegelt ja nicht das Bild wider, was wir vom ESC transportiert haben, weil gerade an der Sendung, bei der Sendung am 14. Mai waren wir ja sehr gestresst von den ganzen Konflikten rund um Israel. Und nachdem ich jetzt so 6 Wochen in mich gegangen bin, muss ich feststellen, dass spiegelt aber eigentlich überhaupt nicht die Erfahrungen meiner persönlichen Perspektive wider. Und noch eine kleine weitere Fußnote zu den ganzen Fangeschichten, wo ich auch hingekommen bin, und da sage ich mal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns hier fleißig hören, das ganze Jahr über, auch in diesen Monaten, wo nicht so viel los ist. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Bei jeder einzelnen Veranstaltung sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, bist du nicht Thomas Moore von ESC Update? Ich höre euren Podcast immer. Und das freut dann natürlich sehr. Ja, also wenn man dann vor Ort mal jemanden trifft, der tatsächlich sich die Mühe macht, jede einzelne Folge zu hören, vielen, vielen Dank.
Ja, das war wirklich schön. Das ist mir auch ab und an mal so gegangen. Das war wirklich, wirklich schön. Vielen lieben Dank. Und ja, ich unterstreiche das. Ich glaube, dass viele vom ESC in Malmö ein Bild gezeichnet haben, das doch sehr, das ein bisschen übertrieben war. Also es war jetzt kein Bürgerkrieg in Schweden und wir waren mittendrin. Das müssen wir einfach mal festhalten, auch wenn das vielleicht manchmal so den Eindruck hatte. Im Großen und Ganzen war auch dieser ESC in Malmö sehr friedlich und von den Fans her sehr schön. Und trotzdem sind ja noch ein paar internationale Baustellen offen. Wir haben ja nicht wirklich einen neuen Stand in diesen Dingen, aber wir müssen es ja mal ansprechen. Mindestens 13 Delegationen sollen sich über, ich zitiere mal, unsichere Arbeitsbedingungen beschwert haben. Die IBU, also die den ESC ausrichtet, hat jetzt eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Da werden jetzt alle befragt. Worum es da genau geht, ist ziemlich unklar. Hast du da ein bisschen mehr Durchblick oder sagen wir einfach, okay, sie sprechen jetzt miteinander, das ist schon mal ein guter Ansatz?
Ja, natürlich ist immer gut, wenn man miteinander spricht. Mir wird nicht so richtig klar, was so die Punkte sind, die konkreten Umsetzungspunkte. Das ist das Konkreteste, was ich gefunden habe, war von einer Delegation aus Norwegen, die sagte, sie will Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es keine weitere Saison voller Polarisierung, Politik und Sicherheitsbedenken gibt. Ja, ein frommer Wunsch. Also wir können auch alle beten, dass es zu Weihnachten Schnee gibt. Das liegt ja nicht immer auch in der Hand der Organisierenden. Ne? Also ich würde da gerne mal Mäuschen spielen bei diesem Gesprächskreis, aber ich bleibe da bei meiner Aussage vom letzten Mal, glaube ich, dass ich denke, dass da alles gesagt wurde und nicht großartig viel verändert werden wird.
Thema Nummer zwei, die Niederlande. Joost Klein, der Act, der wurde ja sehr kurzfristig disqualifiziert. Was genau er gemacht haben soll und warum eigentlich? Laufendes Verfahren und so. Man ist aber in den Niederlanden ganz offensichtlich nach wie vor nicht mit dem Vorgehen der EBU einverstanden. Und diese Rundfunkgesellschaft dort, Afrotros, die fordert strukturelle Anpassungen und kokettiert sogar so ein bisschen damit, vielleicht mal eine Teilnahme auszusetzen nächstes Jahr. Glaubst du, das kommt soweit?
Ja, aber gleichzeitig gibt es auch Gerüchte, dass Avotros wieder mit Joost Klein ins Rennen gehen will.
Die er selber anheizt.
Also so ganz so sehr scheint es sie nicht zu drängen, die strukturellen Anpassungen durchzusetzen, wenn sie denn doch schon wieder planen, nächstes Jahr dabei zu sein. Ich glaube, die sind aus dem Schmollwinkel langsam rausgekommen und die würden sich ja ins eigene Fleisch schneiden, würden sie sagen, wir sind nächstes Mal nicht dabei. Das glaube ich nicht. Und wenn jetzt tatsächlich Joost Klein auf seinem Profil, wie war das jetzt?
Er hat jetzt Eurovision 2025 auf sein Profil geschrieben.
Ja, das nährt natürlich Gerüchte, dass er nochmal ins Rennen geht. Warum auch nicht? Letztes Mal ist es ihm versagt geblieben. Er hat bestimmt das Potenzial, auch ein zweites Mal mitzumachen. Wäre gespannt drauf. Ich würde ihn jetzt nicht als Persona non grata da sehen. Bin gespannt, wie das weitergeht.
Nee, und gleichzeitig glaube ich aber, also wenn man jetzt über strukturelle Änderungen spricht, dann ist das wirklich so die eine einzige, die mir einfällt, wo ich sage, okay, das könnte man machen. Denn Joost Klein soll ja, das ist ja das, was im Raum steht, irgendwie kurz nach seinem Auftritt irgendwie eine Kamerafrau angegangen sein, weil er da nicht gefilmt werden wollte. Und ich muss auch sagen, das nimmt mir zu sehr Überhand, was die EBU auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen macht, wo sie die Leute vor ihrem Auftritt, nach ihrem Auftritt für TikTok in eine Dusche stellen, wo sie ihren Song singen sollen. Ich meine, Entschuldigung. Und dann hast du da 37 Clips, die wirklich niemand braucht und die alle gleich aussehen. Und da muss ich sagen, da kann man wirklich mal ein bisschen was kürzen. Also das muss man echt nicht machen. Für sowas, für so einen Content muss man die Künstler nicht belästigen. Dann sollen sie lieber zu uns kommen. So, wir halten mal weiter ein Auge auf diese ganze Sache, schauen mal, ob es in dem einen oder anderen Fall irgendwann konkreter wird. Im Sommer werden wir noch eine sehr konkrete Ansage aus der Schweiz bekommen, nämlich wann und wo der kommende ESC nach Nemos Sieg dieses Jahr stattfinden wird, nämlich am 10. Mai in Zürich. Aber das sag jetzt einfach nur mal ich. Wir tun mal so, als ob das Rennen noch offen wäre. Nein, das Rennen ist noch ganz offen und wir sprechen jetzt gleich über das, und zwar nach einem Schweizer ESC-Siegertitel. Nemo haben wir letztes Mal schon gespielt, deshalb ist jetzt Céline Dion dran. Die hat den ESC 1988 gewonnen und wird hoffentlich auch irgendwie kommendes Jahr in der Show gewürdigt werden. Ne partez pas sans moi.
ESC Update bei NDR Blue. Jetzt ein ESC Klassiker.
Vous, qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance.
Als die Schweiz das letzte Mal den ESC gewonnen hat, fand der Wettbewerb im Jahr danach in Lausanne statt. Das dürfte kommendes Jahr relativ unwahrscheinlich sein. Aber wir sprechen jetzt mal über genau diese Fragen und zwar mit unserer ARD-Hörfunk-Korrespondentin für die Schweiz, Katrin Hondl. Hallo nach Genf.
Hallo.
Nemo hat den ESC 2024 gewonnen. Erstmal, wie groß war eigentlich das mediale Echo in der Schweiz danach?
Naja, also der Sieg von Nemo war wirklich das Riesending in der Schweiz. Ja, natürlich auch in den Schweizer Medien. War ja auch schon eine ganze Weile her, dass die Schweiz mal gewonnen hatte. Du hast es, glaube ich, gerade gesagt, 1988 mit Céline Dion, auch noch eine Kanadierin. Also, naja. Ja, und Nemo wurde ja auch schon vor dem Finale in Malmö, muss man sagen, wirklich ganz groß gefeiert. Und viele hoffen ja jetzt, dass Nemos Sieg beim ESC ja was in Bewegung bringt in der Schweiz, eben für non-binäre Menschen. Also vor allem, was die Forderung nach dem dritten Geschlechtseintrag angeht, also dass Leute das auch amtlich eintragen lassen können, wenn sie sich weder als Mann oder noch als Frau fühlen. Und ja, und auch letzte Woche erst wieder ist die Nemo-Manie auch nochmal ganz neu aufgeflammt. Da war in Biel, also der Heimatstadt von Nemo, nochmal große Party. Erst jetzt, paar Wochen nach dem ESC-Sieg, weil direkt danach, da hatte sich Nemo ja erstmal so ein bisschen zurückgezogen. Also Begeisterung in der Schweiz kann man nicht meckern.
Ist natürlich auch klar, wenn man schon vorher Favorit war, wie die Schweiz ja war mit Nemo. Aber wie ist es denn sonst so? Was für einen Stellenwert hat der ESC normalerweise in der Schweiz?
Na, ich glaube schon, dass es dieses Jahr in der Schweiz wirklich sehr besonders war mit dem ESC. Eben weil Nemo ja auch vorher schon irgendwie ein Star war in der Schweiz und der Song echt toll und so weiter. Und wirklich, wenn du so generell fragst, muss ich echt überlegen, habe ich eigentlich tatsächlich nicht den Eindruck, dass der ESC hier immer so eine Riesensache ist. Ich bin jetzt hier knapp 3 Jahre als Korrespondentin und ich kann mich ehrlich gesagt nicht groß erinnern, was da die letzten Jahre los war. Hab natürlich auch hier meinen Schweizer Kollegen im Studio gefragt und der sagt auch, dass der ESC normalerweise nicht so das ganz große Thema ist in der Schweiz. Natürlich gibt's ja auch Leute, die das so als Kultding feiern in der queeren, schwulen Szene zum Beispiel, aber insgesamt glaube ich eher nicht so sehr. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, ja, also als Nemo dann tatsächlich gewonnen hatte, ja, war, wie gesagt, die Freude groß, aber wirklich sofort war auch gleich das Thema da, was das denn nun alles wieder kosten wird, wenn die Schweiz dann nächstes Jahr den ESC ausrichtet.
Ja, und wir klären diese Frage vielleicht später mal, aber erstmal klären wir das Wo. 4 Bewerber soll es geben für den kommenden ESC, die 3 größten Städte, Zürich, Genf und Basel und dann noch Bern zusammen mit Nemos Heimatort Biel. Das halte ich aber ehrlicherweise für ziemlich unwahrscheinlich. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt mal auf die 3 anderen. Zürich ist die größte Stadt des Landes, etwa 400.000 Leute leben da. Was ist Zürich für eine Stadt?
Ja, du hast es schon gesagt, Zürich ist die größte Stadt der Schweiz, aber trotzdem ja ziemlich klein. Also das ganze Land hat ja weniger Einwohner und Einwohnerinnen als zum Beispiel der Großraum von Paris, ja. Aber naja, also man muss schon sagen, dass Zürich schon viel zu bieten hat. Ist natürlich das Schweizer Zentrum der Banken und der Finanzwirtschaft am Paradeplatz in Zürich. Das natürlich auch. Aber auch sonst, also was Kultur generell angeht und eben auch Popkultur, da ist in Zürich schon viel los. Ich würde sogar sagen, am meisten in der Schweiz. Also ein Beispiel, die Street Parade in Zürich im August, die ist tatsächlich die größte Techno-Party weltweit. Da kommen regelmäßig über 1 Million Leute. Das Ganze war natürlich in den 90ern von der Love Parade in Berlin inspiriert. Aber der Unterschied ist halt, dass sie in Zürich da einfach weitermachen. Ja, immer noch ein Riesending. Und auch sonst, allgemein die Stadt, die Lebensqualität ist toll. Also gerade jetzt im Sommer mit dem See und der Limmat zum Baden mitten in der Stadt, Badestege am Fluss, das ist schon super. Also es lässt sich in Zürich sehr, sehr gut leben, vorausgesetzt man hat eine Wohnung gefunden, die dann auch noch bezahlbar ist.
Du hast mittlerweile deinen Lebensmittelpunkt in Genf, die EBU, die den ESC ausrichtet, sitzt auch in Genf. Ehrlicherweise finde ich so ein ESC im Vorgarten der EBU sehr charmant. Ich war auch mal in Genf und ich finde, es ist der Wahnsinn, was da auch für internationale Organisationen alles sitzen. Das macht Genf für mich so ein bisschen zur Hauptstadt der Welt, dachte ich mir damals. Würdest du das auch so sagen?
Naja, Hauptstadt der Welt ist vielleicht
Großdenken,
ein kleines
Großdenken.
Ja, Großdenken ist schön, aber es ist schon ein bisschen, kleines bisschen übertrieben. Also der UN-Hauptsitz ist ja in New York, ja. Aber das Recht hier ist eben, der europäische Hauptsitz der Vereinten Nationen hier mit dem Völkerbundpalast, Palais des Nations und drumherum eben x UN-Organisationen, die WHO, Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen mit dem Hochkommissar für Menschenrechte, die Weltwetterorganisation WMO, die ILO oder auch das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Also das macht hier schon so eine besondere internationale Atmosphäre. Damit sind ja auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Also ich würde vielleicht nicht sagen Hauptstadt der Welt, aber Mini-Weltstadt vielleicht. Ja, also ich habe jedenfalls noch keine Stadt erlebt und in noch keiner anderen Stadt gelebt, in der man auf der Straße so viele verschiedene Sprachen hört. Einfach so im Vorbeigehen.
Nun hatten so ein ESC ja auch immer Anforderungen an Hallen, Hotelkapazitäten und so weiter. Könnte Genf so ein ESC stemmen? Was gibt's da für Hallen, für Orte, für Kapazitäten?
Also die gibt's tatsächlich. Also Genf hat direkt neben dem Flughafen ein großes Messegelände, Palexpo heißt das. Und da in den Messehallen wäre natürlich Platz für den ESC. Es gibt da auch schon eine große Konzerthalle, die Arena de Genève. Die hat ungefähr Platz für 10.000 Leute, wenn ich mich nicht täusche. Aber mit den Messehallen wäre eben noch viel mehr drin, was es ja auch braucht für den ESC. Und ja, Genf hat sich ja auch als erste Stadt sofort beworben. Die hatten die Kandidatur schon vorbereitet, noch bevor Nemo überhaupt in Malmö gewonnen hatte, ja, für die Schweiz. Und ich denke schon, dass Genf da in so einer Art Pole Position jetzt ist in diesem Wettbewerb der Städte. Entschieden wird ja erst im August, wenn bis Ende Juni dann alle Bewerbungen offiziell eingereicht sind, ne?
Ja, und was natürlich auch noch für Genf spricht, und da müssen wir wieder aufs Geld gucken, man könnte auch einfach in Frankreich übernachten, das ist ja direkt daneben, also in der EU. Und Ähnliches spricht ja auch zum Beispiel für Basel, das liegt direkt hinter der deutschen Grenze. Was ist in Basel für eine Stadt? Kann man da diesen deutschen Einfluss spüren? Kann man überhaupt sagen, das ist jetzt irgendwie deutsch, das ist schweizerisch, oder nähert sich das da alles an?
Also ich finde Basel schon sehr schweizerisch. Das merkt man ja auch gleich, wenn man sich einen Kaffee bestellt, ja, also am Preis. Ja. Aber gut, klar, Deutschland ist direkt nebenan. Es gibt ja sogar einen Bahnhof der Deutschen Bahn, Basel-Badischer Bahnhof. Da müssen dann oft die verspäteten ICEs aus Deutschland stehen bleiben, weil die Schweizer Bahn, die SBB, die nicht mehr ins Land lässt, weil die sonst den fein austarierten Taktfahrplan durcheinander bringen. Ja, und am anderen Basler Bahnhof, also dem richtigen Schweizer Bahnhof Basel SBB, da fahren die Züge dann auch schweizerisch pünktlich. Also es gibt da schon einige Unterschiede. Ja, und auch sonst. Also ich finde schon, dass man da einen Unterschied merkt, auch wenn die Sprache ziemlich ähnlich ist. Also das Schweizerdeutsch in Basel ist dem alemannischen Dialekt nebenan schon sehr ähnlich. Und genauso wie hier in Genf mit Frankreich bewegen sich die Leute natürlich ganz selbstverständlich hin und her. Also ja. Unterschiede, ja, aber freundliche Durchmischung, würde ich sagen.
wie jung, wie hip, wie trendig ist denn Basel jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Städten?
Also es gibt schon so ein paar coole Orte in Basel, aber so insgesamt finde ich Basel auch, ja, wirkt es auf mich schon auch ziemlich gediegen, sauber, deutsch-schweizerisch, sage ich jetzt mal als Genferin. Und grundsätzlich glaube ich, in Zürich geht da schon mehr. Ist aber natürlich auch deutsch-schweizerisch. Ja. Und ja, Genf ist eben anders, weil es halt so international ist und auch eine ziemlich rege Partyszene hat und auch so einen Underground, den man so auf den ersten Blick gar nicht so mitkriegt.
Also ich nehme mit, dein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Genf, wo der ESC nächstes Jahr stattfinden soll. Gibt es eigentlich in der Schweiz schon irgendwie Spekulationen, wer moderieren könnte?
Ja, klar wird da spekuliert. Also mehr oder weniger ernsthaft, muss man sagen. Also selbst ins Spiel gebracht hat sich zum Beispiel Hazel Brugger.
Ach ja.
Die ist ja, die ist ja in Deutschland vor allem sehr bekannt. Also die scheint definitiv nicht abgeneigt zu sein. Hat das auch schon in ihrem Podcast verbreitet, den sie da mit ihrem Mann macht. Also da hat sie gesagt, ja, das stellte sich irgendwie cool vor und würde dann in so einem richtig krassen Glitter-Outfit auftreten und so weiter. Also so Trash, Halb, Future, Galaxy, Alien, Sex Party, so hat sie gesagt, würde sie da auftreten.
Auch ein schönes Motto für nächstes Jahr.
Ja, könnte was sein, aber da gab es aber auch schon Widerspruch einer anderen Schweizer Komikerin, die ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt, Patti Basler, die hat wirklich abgewunken, hat gesagt, Hazel Brugger ginge wohl eher nicht, weil sie eben das Aushängeschild der deutschen Comedy ist. Also wie gesagt, es wird munter und sehr unernst spekuliert, warten wir es ab.
Okay, vielen Dank, lieben Dank nach Genf. Katrin Hondel, Genf ein möglicher Austragungsort für den kommenden ESC. Und gar nicht so weit von Genf entfernt geboren ist der Künstler, den wir jetzt hören, John Stiers, Répondez-moi. Pourquoi la pluie, les nuages aussi, les nuages aussi. Pourquoi le soir, tu t'endors dans mon lit, tu t'endors dans mon lit. Pourquoi on dort si loin de la famille dans un autre pays? Pourquoi la mort vient après la vie, vient après la vie? Je t'appelle en cochonne, répondez-moi. Sans jamais s'arrêter. Pourquoi on prie chacun de son côté, chacun de son côté. Pourquoi je suis ici étranger, là-bas étranger.
grandira sans été, grandira sans été. Je donne ma langue au chat, répondez.
John Stiers, geboren auf der anderen Seite des Genfer Sees am 29. Juni 1998 und damit heute vor 26 Jahren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, John Stiers.
Happy Birthday.
Die Schweiz ist ja auch bei der Fußball-EM aktuell recht erfolgreich und schon haben wir die Überleitung zum nächsten Programmpunkt hier. Thomas, bist du in EM-Stimmung?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und gleich nach dieser Ausstrahlung dieser Show bei NDR Blue geht's ja los mit dem Deutschlandspiel. Ja. Mhm. Ich gucke viel und ich werde tatsächlich, wenn Deutschland denn heute weiterkommt, wird das nächste Spiel gegen Spanien sein und ich werde dann auch in Spanien sein. Und mein Dilemma ist, nehme ich ein Deutschland-Trikot mit nach Spanien oder nicht? Würdest du das machen oder nicht? Oder findest du das so provokativ?
Ich würde mir erstmal eins kaufen, aber dann warum denn nicht? Selbstverständlich.
Es gibt bloß nichts Traurigeres, als mit dem Trikot des Verlierers durch die Stadt zu laufen.
Ja, ich würde es erst anziehen, wenn wir gewonnen haben. Aber ja, so würde ich das
aber
machen.
Ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin.
Fußball hat immer was mit Musik zu tun. Es gibt ganze Dokumentationen, die sich nur so mit Stadiongesängen befassen. Ich muss übrigens auch die Kollegen des ZDF einmal loben. Mir gefällt der Song sehr gut, den sie sich für ihre Übertragungen ausgesucht haben von der deutschen Band Provinz. Vielleicht auch mal was für den ESC. Aber nun geht's um Fußballsongs beim ESC. Beziehungsweise Songs, die von ihrer Anmutung her eben auch gut nicht nur auf eine ESC-Bühne, sondern in ein Stadion passen würden. Was braucht ein Stadionsong?
Ja, einen einfachen Hook, ja. Also eine einfache Textzeile, die man möglichst nach dem ersten Hören sofort wiederholen kann.
Das erste Lied, das ich dabei habe, kommt aus der Ukraine und zwar aus dem Jahr 2012. Damals hat die Ukraine zusammen mit Polen die Fußball-Europameisterschaft ausgerichtet und es ist ein bisschen traurig, dass man sich das heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Aber auch Deutschland hat da gespielt in der Ukraine. Der ESC war kurz vor der EM und man hat eine Willkommenshymne nach Baku geschickt damals, nämlich Gaetana mit Be My Guest. Ist dir dieses Lied noch gut im Kopf?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich könnte das jetzt ansingen, aber ich erspare uns allen das.
Ich habe es damals nicht sonderlich gemocht. Ich finde es ehrlicherweise immer noch nicht sonderlich großartig, weil für mich hat das Lied so das Problem, was einige Popsongs beim ESC haben, die irgendwie Stimmung machen wollen, aber dafür zu langsam sind. Das sogenannte Laura-Tesoro-Phänomen, so habe ich es getauft. Ich fand diese Tröten im Refrain so bemüht, aber findest du, das Lied macht Stimmung?
Ja, also so auch der Song ist auch nicht so richtig gut gealtert, muss ich sagen. Also und man muss auch sagen, wenn die Jurys und Televoting damals falsch lagen, hat die Geschichte aber auch nicht dazu geführt, dass dieser Song noch irgendeine Bedeutung bekommen hat. Also er ist wirklich gespielt bei Partys und bei Shows, wo Sachen zusammengeschnitten werden, gar keine Rolle mehr. Irgendwie ist er tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit versunken.
Und für ukrainische Verhältnisse auch gar nicht mal so erfolgreich. Gaetana wurde damals 15. Also wir holen jetzt den Song einmal aus der Versenkung hervor und dann mögt ihr ihn vielleicht auch wieder. Mal gucken. Gaetana mit Be My Guest.
The best.
beim nächsten Lied, ich gebe es gern zu, bin ich vielleicht auch der Einzige, der daraus gerne ein Fußballlied machen möchte, aber ich finde nach wie vor, dass der irische Song aus dem Jahr 2023 wirklich nach Fußball und Stadion und auch so richtig groß klingt. We Are One von Wild Youth. Verstehst du meine Assoziation?
Ja, aber sowas von, wenn sie dann singen so We Are One, ist es ja auch richtig so zum Mitsingen und Fußball da mitgrölen. Das kann ich gut verstehen, dass du den ausgewählt hast.
Ich habe mir im Laufe des ESC im vergangenen Jahr, ich weiß es noch, auch irgendwann eingeredet, dass dieses Lied sich doch auch fürs Finale qualifizieren kann, wenn es erstmal auf der großen Bühne und so. Naja, ich lag falsch. War für dich das immer klar, dass Irland damit untergeht?
Ja, dass sie so abschneiden würden, wie sie abgeschnitten haben. Ne? Also sie haben ja nur 10 Punkte im ersten Semi bekommen, das war der 12. Platz, aber immerhin 27 Punkte auf Platz 10, das war in der Position schon ziemlich viel. Ja, das war so ein Wackelkandidat. Ne? Also am meisten erinnere ich mich tatsächlich an diesen goldenen Anzug, den er anhatte, der ein bisschen zu eng war und irgendwie unangemessen aussah. Und diese Hand, die dann aus der Bühne kam angeblich, also so auf dem Bühnenboden haben sie ja so eine Hand projiziert, wo er die dann ergriffen hat. Das ist so ein kleiner Gag bei der Inszenierung gewesen. Aber ansonsten kann ich mich auch gar nicht großartig mehr an den Song erinnern.
Ach Gott, die Hand habe ich völlig vergessen. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber gut, sie haben es nicht ins Finale geschafft, aber sie schaffen es in diesem Podcast. Das Musikvideo war nicht so doll, der Live-Gesang war schwierig, aber das Lied mag ich immer noch ganz gern. Ein kleines Guilty Pleasure. Hier kommt We Are One.
We take our first breath. Then we exhale. Then we give it all we got until we fail. We get back up again. We take a look around.
Und nun zu meiner Nummer 1. Also nicht persönlich, aber was so den Fußballcharakter angeht, würde ich sagen auf jeden Fall. Frankreichs Beitrag aus dem Jahr 2010, das damals übrigens schon ein Lied war, das man auch über die ESC-Bubble hinaus gekannt hat, sage ich jetzt einfach mal. Allé, olé, olé von Jesse Matador. Sind da alle Stadion-Hit-Kriterien erfüllt?
Ja, olé, olá, lass uns gehen. Also inhaltlich schon klingt das nach einer Sport- und Stadionveranstaltung. Mitsingfaktor ist auch hoch. Und dann hat er ja noch dieses Sommerartige, weil die Fußballturniere finden ja meist im Sommer statt, wenn sie nicht in Katar sind, ja.
Dann ist es der katarische Winter, aber auch das wäre unser Sommer, ja.
Das ist unser Sommer. Nee, toller Fußballsong, ja. Mhm.
Ich weiß noch, das Lied war damals auf einer Bravo-Hits drauf. Und wenn man mit anderen über den ESC gesprochen hat, zumindest ging mir das so, dann kannten die meistens Aleo Laule. Das war so ein Schlagwort. Also das, was später Euphoria werden sollte, wenn sich Leute gar nicht mit dem ESC auskennen. Die sagen dann, ah ja, Euphoria. Oder was dann Måneskin mal war, wo sich auch kein Nicht-ESC-Fan noch an den Titel von deren Song erinnern kann. Aber so musikalisch, textlich waren wir das ehrlicherweise auch immer so ein bisschen dünn. Wie gefällt dir denn der Song und der Auftritt von Jesse Matador?
Ja, ich hatte so einen Crush mit dem einen Background-Sänger, der Tänzer, der da war, aber das war jetzt nur visuell, ja. Und ansonsten ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass Jesse Matador und Lena sich so gut verstanden haben. Das Ganze war ja 2010, als Lena gewonnen hat. Und als Lena dann als Siegerin verkündet wurde und sie vom Green Room rüberging auf die Bühne, hat sie einen der Künstler umarmt und sich gratulieren lassen, und das war eben Jesse Matador.
Och. Hast du noch andere ESC-Songs irgendwie auf deiner Liste, die du auch gut in so ein Stadion packen würdest?
Ja, ich habe so ein bisschen gegrübelt, bin nicht richtig fündig geworden, aber der Name Jeremy Maquies ist mir untergekommen. Das ist der belgische Sänger.
Weil er Fußballer ist.
Vor zwei Jahren, und der ist Fußballer. Ich glaube, Torwart. Ne?
Ja, also,
sein Song ist ja ein Bond-Song, aber das ist so die einzige Fußballassoziation, die ich noch zusammenbekommen habe. Ach, Julio Iglesias hat ja auch mal gesungen, aber das ist schon lange her.
Und den Fußballsong überhaupt, den gab es mal beim Junior ESC. 2009 wurde Armenien mal Zweiter mit einem Song über den FC Barcelona. Und wo wir schon beim Thema Junior ESC sind, am 16. November findet die Show für talentierte Kids in Madrid statt und 5 junge Talente wollen für Deutschland in Spanien auftreten. Ihr könnt noch bis Sonntag, also bis morgen Abend auf kika.de für euren Favoriten abstimmen. Dieses Voting zählt zu 50%, die anderen 50 kommen von einer Jury. Die 5 Kids haben alle beim NDR in Hamburg ein Video produziert mit einer Demo-Version des Songs. Das ist immer eine Minute lang und der Siegersong, der wird am Ende ausproduziert. Es gibt ein Musikvideo, alles drum und dran. Hören wir mal rein. Das hier sind die 5 Kids, die für Deutschland singen wollen. Bellamore mit Too Cool. Jane, save the best for us.
So save the best for us. Save the oceans and the trees, the mountains and the air we breathe.
Franz, komplett.
Wenn ich ein Cheat Code braucht, halt ihr die Würfel auf 6. Solange ihr da seid, ist mein Puzzle komplett, komplett.
Greta, all of me.
Guten und schlechten Tagen, in all meinen bunten Farben. You gotta love all of me, all of me, all of me, oh baby.
Julius, Jupiter.
Es geht immer noch weiter, immer, immer weiter. Dreh mich im Kreis wie ein Juju-Jupiter.
Noch ein bisschen mehr von den Songs und auch die Videos dazu findet ihr zusammen mit noch mehr Infos über die ganzen Kids auf eurovision.de. Nicht vergessen, abstimmen, das geht noch bis morgen Abend, also bis Sonntag, den 30. Juli, und zwar genauer gesagt bis Mitternacht. Und um Mitternacht, da kommen ja auch manchmal so Albträume von Monstern und Hexen und wilden Orgien im Kerzenschein. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber hier ist Bambi Thug mit Doomsday Blue. Das waren wieder drei harte Minuten für mich, aber es hatte ja auch einen Grund, warum ich jetzt diesen Song gespielt habe. Erstmal freue ich mich jetzt aber sehr über ein weiteres Sendergesicht hier von NDR Blue. Er ist nämlich einer der Moderatoren der Sendung Nachtclub hier auf diesem schönen Sender. Herzlich willkommen bei ESC Update, Jan Möller.
Ja, moin.
Ich grüße dich und du machst ja so viele Sachen im NDR. Wir beide, wir kennen uns aus der Sportredaktion. Du machst häufig die Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte für diverse Sportereignisse. Aber dieses Jahr eben auch zum ersten Mal für den ESC. Was du gemacht hast, kann man sich jetzt immer noch anhören in der ARD Mediathek, den ESC und auch die beiden Halbfinals. Wie sehr hat sich denn das unterschieden, was du für den ESC jetzt gemacht hast, im Vergleich zu dem, was du sonst für Sport machst? Ist das eine andere Herangehensweise?
Ja, es ist komplett anders. Ich muss vielleicht erstmal ein bisschen ausholen. Für die, die es nicht kennen, zweiter Tonkanal, Audiodeskription, da geht es ja darum, für Blinde und Sehbehinderte Bilder zu schaffen. Also das, was da passiert, mit Worten in Bilder zu übersetzen. Es geht um Teilhabe, es geht darum, möglichst genau zu beschreiben, was da passiert. Und beim Sport ist es dann eben so, je nachdem, was für eine Sportart das ist, nehmen wir mal Fußball, weil das so, das ist eigentlich mit am einfachsten. Aber da, das ist im Prinzip wie eine Radio-Vollreportage über 90 Minuten. Das wird immer in der Regel zu zweit gemacht. Und der Unterschied ist aber, dass man eben immer am Ball ist oder immer am Fernsehbild ist. Das heißt, der Trainer popelt sich in der Nase, dann beschreiben wir, wie der Trainer sich in der Nase popelt oder sagen zumindest, dass er es tut. Während die Kolleginnen und Kollegen im Radio dann vielleicht irgendwie, während der Trainer sich in der Nase popelt, erzählen würden, wer in der letzten Woche verletzt beim Training gefehlt hat und warum Spieler XY gerade eher so ein bisschen formschwach ist oder so. Wir sagen, der Trainer popelt sich gerade in der Nase, jetzt kratzt er sich am Kopf, jetzt ist der Ball auf der linken Seite etwa 10 Meter von der Eckfahne entfernt. Und das ist Audiodeskription.
So. Also reines Beschreiben und keine quasi persönliche Meinung.
Genau, also möglichst keine Lücke. Und beim ESC ist es so, dass die Leute ja die Lieder hören wollen. Und sie wollen aber gleichzeitig auch sehen, ohne sehen zu können. Oder vielleicht nur schämen, manche können vielleicht nur schemenhaft sehen. Die wollen vielleicht trotzdem auch mitbekommen, wie ist die Bühnenshow, wie sehen die Leute aus. Und das ist die große Herausforderung, dass man eigentlich die Klappe halten muss und trotzdem beschreiben muss, was da passiert. Und das funktioniert natürlich komplett anders, weil beim Sport ist es so, du bist vorbereitet, kennst deine Regeln, kennst deine Leute, die da sind und dann guckst du auf den Bildschirm und erzählst die ganze Zeit, was da gemacht wird. Und das geht eben beim ESC nicht.
Wichtig ist wahrscheinlich, nichts zu sagen, wenn gerade gesungen wird.
Genau, wichtig ist, ganz wenig zu sagen, nämlich das Entscheidende, und zwar an den richtigen Stellen. Und die richtigen Stellen, das sind so kleine Zeitfenster, die sind selten größer als 15 Sekunden. Und ich finde ja, man kann das auch anders machen, aber ich finde, dass man gleich am Anfang was sagen muss, was auch eine Herausforderung ist, weil sofort am Anfang entsteht immer ein Bild bei allen, die sehen können. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen, dass man guckt da und denkt, wow, was hat der Typ denn an? Oder was ist das denn für ein irres Bühnenbild oder so? Und dieser Wow-Effekt oder dieses, was passiert denn da jetzt gerade, das muss man natürlich eigentlich sofort liefern. Weil wenn du später anfängst, es gibt zum Beispiel auch eine Variante, dass man wartet, bis der Refrain bekannt ist und dann darauf geht. Dann finde ich, geht aber zu viel verloren, weil du dann sagen musst, ja, vor 2 Minuten war übrigens noch das auf der Bühne und so, das geht überhaupt nicht. So, also da muss man sich entscheiden, was man will, entweder Ruhe die ganze Zeit und dann irgendwann möglichst zusammenfassend erzählen, was da allgemein passiert oder gleich in dem Moment die Geschichte erzählen oder das Bild liefern. So.
Wir haben gerade eben den irischen Song gehört von Bambi Thug. Welcher Auftritt war denn für dich so besonders herausfordernd und warum war es der?
Weil da die musikalische Struktur das natürlich erschwert hat, weil da ja, das war ja eben nicht so klassisch Strophe, Refrain und dann ein längerer Instrumentalteil, wo man dann eben auch manchmal ein bisschen was erzählen kann, sondern da ist ja ständig irgendwie was passiert, musikalisch und auch auf der Bühne, ne? Und da ist ja eine richtige Geschichte erzählt worden und da besteht die große Gefahr, dass man das zuquatscht. Und das war eine Herausforderung. Also da haben wir dann in der Vorbereitung auch länger dran gesessen. Das ist dann quasi geskriptet. Also wir reagieren natürlich schon oder ändern mal Formulierungen oder so oder sagen viele Sachen auch spontan. Aber im Großen und Ganzen haben wir da so einen Plan, an welcher Stelle genau wir was beschreiben. So, und dann muss man sich eben kurz halten. Ich habe das jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber das war ja irgendwie so, also mit diesem glatzköpfigen...
Bambi sagt ein Dämon, ein Kranz aus Kerzen und so weiter.
Genau, und dann gab es aber immer so Handlungsschritte. So, jetzt Bambi Thug in einem Kreis mit brennenden Kerzen, in der Mitte ein Pentagramm. So, zack, das sagst du dann leise, ganz kurz, nicht mehr als das. Dann lässt du das Stück wieder 20 Sekunden oder 30 Sekunden laufen oder so. Also bei dem Stück musste man dann 6 oder 7 Mal reingehen. Normalerweise haben wir versucht, da nur 3 Mal oder so was zu sagen, ne?
Du hast ein Spiel dabei. Wir wollen mal eine Sache ausprobieren. Nämlich, du hast ja diese ganzen Beschreibungen bei dir, diese ganzen Texte. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie viel weiß ich noch von diesem ESC-Finale. Das ist ja schon ein bisschen her. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, wir können mal so ein, zwei Runden spielen. Ihr könnt auch gerne mitspielen, wenn ihr uns jetzt hört, dass du mal anfängst, so ein Act zu beschreiben, eben ohne den Namen des Künstlers zu nennen, aber dass du mal anfängst, dieses Bühnenbild, diesen Auftritt zu beschreiben, so wie du es getan hast. Und dann versuche ich mal rauszufinden, welches Land ist es?
Okay, ich fange mal an. Mhm. Kamerafahrt durch Nebelschwaden, leichter Schneefall, bläuliches Licht, sitzt auf einem Felsen.
Ja, okay. Ich habe eine Idee, aber für alle, die mitraten, mach gerne noch mal einen weiteren Satz.
So, das ist
aber das ist das Erste, was du sagst.
Das ist das Erste, was ich gesagt habe. Auf dem Intro, da waren so ein paar Sekunden, wo ich das füllen konnte, wo sie, naja, jetzt habe ich schon gesagt, sie, okay, aber sie hat dann noch nicht gesungen. So, dann kommt der Refrain und da ist ein Teil, wo ein paar Sekunden Luft ist, um was rüber zu sprechen. Hat lange schwarze Haare, einen Pony, sie ist barfuß, trägt ein schwarzes Netzoberteil, ein langes, hochgeschlitztes Kleid in grau-lila, inzwischen ist sie aufgestanden.
Ist es Serbien?
Ja.
Ja, Theodora, genau, Ramonda, da ist so Nebel und so und vor allem
Gewitter
der Felsen.
Gewitter auf LED-Wand, Blitze leuchten, sie besteigt wieder den Felsen.
Oh ja, das war schon spannender beschrieben, als der ganze Auftritt war. Aber ja, das war Serbien, genau. Einer geht noch.
Okay, aus der Vogelperspektive. Und dann kommt ganz kurz danach und jetzt von vorn im Spotlicht.
Mhm.
Das ist das Erste, mehr Platz war da nicht.
Okay.
Und dann wird gesungen, dann kommt der Refrain. Und während des Refrains, dann irgendwann in der zweiten Hälfte des Refrains, wenn der schon so ein bisschen im Kopf ist, ist 17, hat lange dunkelblonde Haare, sie trägt eine weiße Glitzerhose und ein weißes, enges, bauchfreies, enges Top. Um sie herum vier Tänzer mit schwarzen Hosen und weißen Shirts.
Ah, das finde ich interessant, dass das so eine Info wie ist 17 dann auch in die Beschreibung reinkommt. Sowas Hintergründiges.
Ja, das wird dann meistens in diesen Postcards vorher gesagt. Ich glaube, wenn das da gesagt wurde, haben wir es weggelassen. Aber das sagt ja was aus über, ich meine, ob da jetzt jemand mit 57 oder mit 17 auf der Bühne steht, das sagt ja auch was aus über das Aussehen und die Erscheinung.
Und das hat mir jetzt natürlich sehr geholfen, weil das Zypern war. Laia von Silja Kapsis. Das ist ja die jüngste gewesen dieses Jahr. Ja, aber gut, das ist doch cool. Vielen Dank, dass du da warst für diesen Einblick. Und wie gesagt, wenn ihr euch Jans Arbeit nochmal anhören möchtet, ARD Mediathek.
Und Daniel und Jörg und Bruder.
Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und jetzt nehmen wir hier mal Haltung an für die Rückkehr einer Rubrik, die zu ESC Update gehört. Ja, wie die Gags zu Petra Mierde, die Windmaschine zur Powerballade und das Schiefsing zu Manel Navarro. Hier ist
ESC Update. 3 Minutes, bye bye.
Wir reden über unterbewertete Songs und dafür ist Thomas wieder da. Hallo.
Hallo.
Du warst während dieses ESCs in Kopenhagen untergebracht, der Nachbarstadt von Malmö, die ja aber in Dänemark liegt. Und ich weiß, ich habe letztes Jahr schon kurz nach dem ESC den dänischen Song hier in 3 Minutes, bye bye gehabt. Und ich mache es jetzt wieder. Wir sprechen heute über Sand. Sand! Freust du dich?
Ja, ich freue mich vor allem auf die Begründung, mit der du Sand für die Rubrik 3 Minutes Bye Bye nominierst.
Ja, kommen wir gleich zu. Erstmal müssen wir natürlich sagen, dass die Sängerin Saba aus Dänemark im Halbfinale damit gescheitert ist dieses Jahr. Ich glaube, wir haben das beide auch getippt, dass das passiert. Warum war das für dich so offensichtlich, dass das beim ESC nichts reißt?
Ja, also diese Songs aus einsilbigen Wörtern finde ich generell ein bisschen problematisch. Deswegen macht man sich darüber auch so ein bisschen lustig. Und darüber hinaus war ihr Staging auch sehr hölzern. Da ist nicht viel hängen geblieben.
Immerhin, es war tatsächlich vergleichsweise knapp. 7 Punkte haben Saba gefehlt, um ins Finale zu kommen. Als höchste Wertung gab es 10 Punkte aus Norwegen. Aber Dänemark ist jetzt tatsächlich von den aktiven ESC-Ländern, und ich finde das unglaublich, das Land, das am längsten auf einen Finaleinzug wartet. Leonora mit Love is Forever war 2019 im Finale. Danach kam nichts mehr ins Finale. Unfassbar. Wieso schafft es dieses Land, das von so vielen tollen ESC-Ländern, also jetzt besonders im Norden, sag ich mal, umgeben ist, nicht mehr das Finale zu erreichen?
Wir haben doch auch im Süden ein schönes Nachbarland.
Ja, ja.
Na gut. Nee, ist eine gute Frage. Ich habe mir folgende Gedanken dazu gemacht. Norwegen steht ja so ein bisschen für Konzeptkunst, haben wir oft drüber gesprochen. Schweden für Formatkunst, ja, also tolle Formate. Popmusik für Formatradios. Finnland für den Bruch dieser beiden Geschichten. Und wofür steht Dänemark? Eine Zeit lang stand Dänemark immer so für Kneipensongs und damit waren die auch immer so ganz erfolgreich. Da haben die mit so Kneipensongs immer eine Top-10-Platzierung all night long und so bekommen. Aber seit das nicht mehr da ist, fehlt so ein bisschen das, wofür Dänemark steht. Und so ein bisschen randommäßig sind auch ihre Songs, die sie immer schicken. Also ich habe das Gefühl, die Dänen sind an dem Musikmarkt in Skandinavien nicht so integriert, wie Norwegen und Schweden so miteinander connected sind. Und das mag der Grund sein.
Aber finden wir jetzt Sand eigentlich unterbewertet? Eigentlich nein, das war schon zu Recht nicht im Finale. Aber ich habe so einen ironischen Spaß an diesem Song gefunden. Und gerade bei Sand. Ich finde, man kann einfach nicht mitgrölen. Also danke Dänemark für diesen Beitrag. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Und danke Thomas, dass du dabei warst. Das nächste ESC-Update, das hört ihr jetzt wieder regelmäßig hier in der ARD-Audiothek. Immer am letzten Samstag im Monat. Das ist nächstes Mal der 27. Juli. Und dann ist Olympia. Da muss ich mir Olympia-Songs ausdenken. Na super. Aber gut. Auch unseren Act for the Junior ESC gibt es dann übrigens. Und. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Habt eine gute Zeit und habt vor allem viel Spaß mit Sand. Tschüss.
Einen schönen Juni noch und einen schönen Juli wünsche ich euch. Bis bald.
Yesterday's easing up my mind. You and me, we couldn't get it right. We were throwing memories in the air. Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces like we didn't care. Shouldn't be so hard like.
Breathing on